Wir hören eine Schriftlesung aus dem Propheten Jesaja. Das ist der Text, in dem der Wochenspruch für diese Woche auch geschrieben steht. Jesaja 42, die ersten 9 Verse. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine Weisung. Zwischenbemerkung, ist das nicht ein Text für Juristen? So spricht Gott, der Herr, der den Himmel schuf und ihn ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr entsproßt, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen, aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin Yahweh, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen, und Neues verkündige ich. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns in diese Welt gestellt hast, mit diesem deinem Knecht zusammenzuwirken. Und so segne du uns diesen Gottesdienst, segne nachher die Botschaft, dass sie uns bereite, diesen Dienst an deiner Seite zu tun. Amen.
Der Predigttext steht bei Lukas 22, der Vers 31 und 32. Es lohnt sich, da es nur 2 kurze Verse sind, diese nachzuschlagen und sozusagen vor Augen zu haben. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Herr, wir danken dir für deine klaren Worte und mögen sie uns aufgeschlossen werden für unseren Alltag hier und heute und jetzt. Wirke dies durch deinen guten Geist. Amen. Ich muss Sie leider enttäuschen. Das Juristischste, was Sie heute gehört haben, war die Schriftlesung. Die Schriftlesung ist in der Tat ein wunderbarer Text, weil sie so deutlich macht, dass unser Gott ein Gott des Rechts ist. Und das nicht nur für Juristen, sondern Gott sei Dank für alle. Und wir Juristen sind gerufen, ihm beiseite zu stehen und allen zu dienen, indem wir dieses kostbare Gut des Rechts aufleuchten lassen. Das ist unser originärer Auftrag als Jurist, dass wir das Recht Gottes Gehör verschaffen und Verständnis und Annahme. Der Predigttext allerdings ist ein ganz anderer. Und wie immer ist es gut und wichtig, diese zwei Aussagen unseres Herrn im Kontext zu sehen. Und der Kontext ist, dass die 12 Apostel mal wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgingen, so wie es uns in der Schrift dargestellt wird, nachdrücklich. Sie stritten miteinander. Ich bin nicht sicher, ob das uns als Vorbild dienen soll, weil manchmal erlebe ich so viel Streit unter uns. Ich habe aber eher den Eindruck, dass der Herr immer wieder in großer Geduld sich bemüht hat, auf unterschiedlichste Art und Weise die Seinen heranzuführen und ihnen zu verstehen zu geben, was läuft gerade schief, wie könnte es richtig sein. Das ist der Kontext. Der Kontext ist, die 12 streiten. In Vers 24 heißt es, es entstand aber ein Streit unter ihnen, wer von ihnen der Größte sei. Der klassische Streit. Von Beginn an bis zum letzten Abendmahl, das ist, was die 12 immer wieder bewegt, in Varianten. Und hier auch. Das ist, glaube ich, wichtig, um in diese Situation, die Situation zu verstehen, in die Jesus hinein das Wort gibt. Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und Luther übersetzt jetzt, und wenn du dermal einst dich bekehrst, stärke deine Geschwister. Das ist natürlich ein Wort, wo ich schon als junger Christ drüber gestolpert bin, weil ich dachte, was soll man denn noch tun? Petrus hat alles aufgegeben, ist ad hoc Jesus Ruf gefolgt, ist mit ihm unterwegs und muss sich jetzt anhören, dass wenn er sich dermaleinst, wann immer das sein mag, bekehrt, dann. Und dann, das hat mich immer ins Grübeln gebracht. Aber schauen wir mal. Für die, die versuchen, meinen Gedanken zu folgen, eine kleine Strukturhilfe. Es kommen 3 Punkte zu je 3 Punkten. Und damit es nicht langweilig wird, gibt es zwischen Punkt 2 und 3 einen kleinen Exkurs. Der erste Punkt. Was ist die Absicht Satans? Absolut bemerkenswert. Eine der ganz wenigen Stellen, wo Jesus sich überhaupt über den Widersacher so klar äußert. Und deswegen sollten wir unbedingt aufhorchen. Jesus macht eine ganz klare Aussage. Der Satan begehrt euch zu sichten wie den Weizen. Und dem Bibelkundigen wird sicherlich bei dieser Formulierung sofort im Ohr sein, Hiob. Der Satan aber begehrte seiner, ihn zu testen. Und spätestens bei dieser Parallele rutscht mir das Herz in die Hose. Da ging es Examen 1 und 2 witzig. Wir Juristen fürchten unsere Examen, müssen Sie wissen. Weil angeblich sollen wir da alles können und das wird offenbar, dass wir natürlich nicht alles können. Wenn Satan uns begehrt zu sichten wie den Weizen, dann ist das die Absicht dahinter zu testen, was ist echt und was nicht. Das war der Punkt bei Hiob. Und dort wird es auch ausdrücklich gesagt, darum geht's. Was ist echt und was nicht? Und ich weiß nicht, ob Sie dieses Gefühl kennen. Hey, wenn irgendjemand wüsste, wie ich wirklich bin. Und wenn er uns sichtet, dann wird das offenbar, und zwar gnadenlos. Und auch das kennen wir aus unseren Examen, was für einen Unterschied es macht, ob da jemand, ein Prüfer sitzt, der es gut mit uns meint, oder der nur darauf lauert, aufzudecken, was wir nicht wissen. Es ist spannend, dass Jesus sagt, es kommt die Zeit, wo Satan das begehrt, euch zu sichten. Und das sollte uns absolut in die Furcht Gottes rufen. Alles andere halte ich für völlig leichtsinnig. Ich empfinde das angesichts dieser Ernsthaftigkeit. Und ich glaube, dass das Wort für uns jetzt ist. Wir alle unsinnigen Streitigkeiten sein lassen können, sollen, müssen. Versteht ihr darum der Kontext? Kapitel 22, wir sind ganz am Ende. Und die streiten immer noch über völlig Banales. Und Jesus sagt, Leute, wisst ihr nicht, dass der Satan begehrt, euch zu sichten wie den Weizen? Lasst uns alles ablegen, was unsinnig ist, was kleinlich ist, wo wir uns aufhängen an Sachen, die völlig unwichtig sind. Das Grandiose ist, das ist die Absicht Satans und dass wir auch mitgeliefert bekommen, die Antwort Gottes darauf. Ich aber, sagt Jesus, habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Immer wenn Jesus sagt, ich aber, dann horchen wir auch auf und sagen, wow, unser Herr hat eine eigene Meinung. Und von einem bin ich überzeugt, seine Meinung gilt. Ich aber habe für dich gebetet. Hey, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der, der erhöht ist über alles, und wir haben zu Recht gesungen, dessen Name über allen Namen ist. Er, der König des Universums, ist für dich und mich. Das ist wunderbar. Das ist grandios. Das muss tief einsacken. Er ist für uns. Da wir Juristen gelernt haben, weiterzulesen, geraten wir allerdings nach der ersten Begeisterung darüber etwas in Stocken. Weil, was tut er denn jetzt, um dem Teufel Einhalt zu gebieten? Hindert er ihn daran, uns zu sichten? Sorgt er dafür, dass wir gut aussehend da durchkommen? Was tut er, um des Teufels Werk zu verhindern? Beten? Wenn es dich persönlich trifft, dann wird das plötzlich eine ernsthafte Frage. Was bewirkt Gebet? Der Teufel will mich sichten und es wird offenbar werden, wer ich wirklich bin. Und es ist wunderbar, dass der Herr für mich ist, aber Herr, könntest du nicht ein bisschen mehr machen als beten? Und noch interessanter, wir lesen ja immer noch weiter, wofür betet er denn? Dass mein Glaube nicht aufhört. Dass unser Glaube nicht aufhört. Ist doch interessant. Jesus sagt, da ist eine absolute, ich empfinde es als Bedrohung. Er ist für uns, er betet. Und beten tut er dafür, dass unser Glaube nicht aufhört. Okay, spätestens jetzt schlage ich die Hacken zusammen und sage, Herr, was ist mit meinem Glauben? Wie sieht der aus? Satans Absicht ist, uns zu schütteln, dass es wie gesichtet wird. Wir werden geschüttelt. Und alles, was fake ist, alles, was wir nur so tun, als ob, alles Doofe wird offenbar, fällt weg. Und nur was echt ist, das wird bestehen bleiben. Hiob 1,9, Hiob 2,4, Hiob 2,9 lässt sich beliebig nachverlängern. Da steht es ausdrücklich drin. Das ist das Ziel. Und das ist in Übereinstimmung, ehrlich gesagt, in Gottes Absichten. Er möchte, das lesen wir in den anderen Schriften des Neuen Testaments, er möchte, dass alles, was Stroh ist, was Papier ist, das verbrennt, dass das Edelmetall gereinigt wird. Er möchte, dass am Ende wir echt sind. Gott glaubt an uns. Er glaubt, wenn er uns errettet, dann ist so viel Jesus in uns, dass da was bleibt, was echt ist. Jesus in uns. Aber um zu verstehen, was die Botschaft Jesu an dieser Stelle ist, der Angriff des Teufels richtet sich offensichtlich auf unseren Glauben. Und das ist der Grund, warum er betet für unseren Glauben. Verstehst du, das, was aussieht, wie als da passt was nicht, passt, wenn wir verstehen, dass dieses Sichten richtet sich gegen unseren Glauben. Und dann macht es Sinn, dass Jesus dafür betet und sagt, hey, dein Glaube darf nicht aufhören. Der Angriff ist auf unseren Glauben gerichtet. Wenn wir das verstehen, dann ist deutlich, dass wir, wie werden wir durch diese Sichtung gehen? Werden wir Gott vertrauen? Werden wir ihm glauben weiterhin? Halten wir fest an dem, was wir verstanden haben von ihm, auch wenn es ganz schwierig wird? Und das ist, wo Jesus für betet. Er betet, dass wir in den schwierigen Prüfungssituationen Bestand haben, stehen bleiben. Das ist der Knackpunkt. Und dann ist das Gebet Jesu ganz, ganz wichtig. Und ich habe ein konkretes Beispiel vor Augen. Das ist unsere Schwester Damiana. Letztes Jahr auf dem Sommerkolleg hat sie noch zu uns bei der Herrentagsfeier, ein Jahr haben wir uns gesehen, wie wir vorgestern am Freitagabend den Sabbatbeginn gefeiert haben. Und damals, letztes Jahr, war sie zu uns gekommen, in ihrem Rollstuhl, gebrechlich, offensichtlich gezeichnet, nicht leugnend, dass es zum Tode gehen könnte. Und hat zu uns gesprochen. Das war tief bewegend für alle. Und da war dieser Glaube, der Bestand hat. Weil sie wusste, ja, ich kann sterben. Ich weiß, mein Gott kann mich auch retten. Was immer mein Herr tut, ist gut. Und das leuchtet, dieser Glaube, dieses Vertrauen leuchtete aus jedem Knopfloch ihrer Weste, ihrer weißen Weste. Und das war so inspirierend. Ich habe es noch deutlich vor Augen. Und wie hässlich dann, wenn wir uns über Corona oder sonst so ein Zeug streiten, ob man es so macht oder so macht oder so macht, und wir verlieren darüber die Liebe zueinander, den Respekt voneinander. Versteht ihr, da werden wir geschüttelt, letztlich eine Kleinigkeit. In Wirklichkeit nicht wahnsinnig wichtig. Wir werden geschüttelt, keiner blickt so richtig durch. Und wir verlieren darüber unsere Einheit, unser Vertrauen in Gott. Ganz praktisch. Mir wurde das so deutlich, wir haben Brüder und Geschwister, gläubige Juristen in Russland und gläubige Juristen in der Ukraine. Und wir haben ein paar Mal Gelegenheit gehabt, zusammen zu beten. Und dann berichteten die Brüder von Russland und sagten, es ist erschreckend, wie Gemeinden, wie die Gemeinde, wie die Kirche, wie Familien zerstritten sind darüber, ob dieser Krieg berechtigt ist oder nicht. Ob das, was wir in der Propaganda hören, richtig ist oder nicht. Weil die Kirche sich eindeutig, die orthodoxe Kirche dort eindeutig sich auf Seiten Putins gestellt hat. Und er sagt, das ist erschreckend. Anstatt dass wir Christen zusammenstehen, beten und den Herrn suchen, streiten wir in einer schrecklichen Situation. Und dann, ich sah das vor mir und ich musste an die Weimarer Zeit denken. Ich möchte nicht urteilen, aber mein Eindruck ist, wir Christen haben damals versagt, weil wir genau in demselben Druck standen. Die einen haben gedacht, das ist richtig mit Adolf, und die anderen haben es erkannt und haben, manche haben es geahnt, und Dritte wussten gar nicht, was sie denken sollten. Und der Leib war so zerstritten und so unfähig zu handeln. Und jetzt haben wir es vor Augen. Ich kann das empathisch völlig nachvollziehen, wie es der russischen Geschwistern geht. Wenn du nichts anderes hörst und wahrnimmst und deine geistliche Leitung sagt, selbstverständlich, da geht's lang, und so ist es einzuschätzen. Und dann denke ich, 2 Jahre Corona, und wie viel Streit hat es im Leib Christi gegeben? Das ist eine Katastrophe. Wenn man wirklich Druck kommt, wenn wirklich ein Schütteln kommt, und ich befürchte, es kommt, dann soll sein Leib stehen im Glauben. Dann müssen wir gelernt haben, mit solchen Schütteln umzugehen. Wir haben in der Kanzlei, weil jede Einheit muss ja für sich einen Weg finden, wie gehen wir damit um? Wir haben bei uns in der Kanzlei ziemlich am Anfang vor 2 Jahren, Anfang jetzt gut 2 Jahren, gebetet und haben gesagt, Gott, was sollen wir tun? Und wir hatten den Eindruck, wir gehen einfach weiter wie bisher. Wir lassen nicht ab von unserem Weg. Wir machen alles, was sinnvoll und notwendig ist. Wir diskutieren das nicht, weil wir sind nicht gesetzt, irgendwelche Corona-Regeln zu bewerten. Wir sind gesetzt, Recht zu sprechen und den Menschen zu helfen auf ihrem Weg. Und daran haben wir uns gehalten. Ob wir alles richtig gemacht haben, bestimmt nicht. Aber versteht ihr, dieser ganze Stress untereinander, den wir an vielen Stellen erlebt haben, wir haben den Eindruck, ist völlig an uns vorbeigegangen. Weil wir gesagt haben, wir glauben Gott und wir vertrauen auf ihn, mit Maske, ohne Maske. Wir vertrauen immer. Wir lassen uns impfen und vertrauen, wir lassen uns nicht, wir vertrauen. Das ist unsere Basis. Also, die Absicht Satans, was ist Gottes Antwort? Da bleibt es aber nicht stehen. Wir haben das aber im Hinterkopf. Worum geht es in dieser Textstelle? Und dann wendet sich der Herr ja ausdrücklich an Petrus. Zweiter Punkt jetzt. Er sagt, Simon, Simon. Im Lukas-Evangelium ist das erste Mal seit Lukas 6. Kapitel, Vers 12, dass er Petrus Simon nennt. Das erste Mal. Und wie immer, wenn der Herr einen Namen zweimal ausspricht, das gehört so in die Kategorie wie wahrlich, wahrlich, dann dient das dazu zu sagen, Leute, alle aufwachen, jetzt, ja, zweiter Punkt, jetzt kommt wichtig. Simon, Simon. Ah, aufwachen und interessant, er sagt nicht Petrus. Er sagt nicht Petrus, er sagt Simon. Warum sagt der Herr jetzt Simon? Zwei Verse später heißt es wieder Petrus. Warum spricht er den Streithansel? Wir erinnern uns auf Vers 24, es entstand ein Streit unter ihnen und da war Petrus mittendrin. Warum spricht er an mit Simon? Dazu müssen wir verstehen, wie kam es denn überhaupt zu dieser Namensänderung? Wir schauen uns ganz kurz die Stelle Matthäus 16 an, denn da wird ausführlich berichtet, wie es zu dieser Namensänderung kam. Und ich denke, das ist bedeutsam für das Textverständnis hier. Matthäus 16, Vers 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer ist der Sohn des Menschen? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere Elia und andere wieder Jeremia und einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr? Wer bin ich? Das ist eine Identitätsfrage. Wer bin ich? Für was denken die Leute, wer ich bin? Was denkt ihr, wer ich bin? Das ist eine Identitätsfrage. Wer bin ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Ihr hört es schon, Echtheit. Petrus aber antwortete und sprach, und das ist dieses fantastische Christusbekenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sprach, wow. Uns überliefert wurde glückselig. Heute, wow. Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel, der hatte in dir gewirkt. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Aber auch ich sage dir, wer du wirklich bist. Weil das ist die Frage, um die es diesem ganzen Ding geht. Wer bin ich? Wer bist du? Jesus erkennt, dass der Vater durch den Geist in Petrus gewirkt hat. Anerkennt das und sieht, jetzt ist der Moment gekommen, diesem Simon, dem Sohn des Jona, er betont es ausdrücklich, diesen menschliche Komponente, ihm jetzt zu sagen, wer er wirklich ist. Auch ich werde dir jetzt sagen, wer du bist. Du bist Petrus. Fels. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Er spricht diesem Simon seine wahre Identität zu. Wer bist du wirklich? Was ist echt? Wir erleben einen Simon. Seine 11 Gefährten erleben diesen Simon, der wankelmütig ist, der jähzornig ist, der schwankt zwischen völligem Überzogensein, wer er ist, und völliger Depression. Wir meinen förmlich, diesen Typus zu kennen. Ich jedenfalls erkenne ihn sehr deutlich in mir. Und Jesus sagt, ich weiß, wer du wirklich bist. Und ich spreche dir das zu. Und von da an spricht er ihn immer mit Petrus an. Und jedes Mal, wenn er sagt, du bist Petrus, Petrus, komm mal, Petrus, mach mal, betont er und sagt, das ist deine Identität. Du weißt, wer du bist. Ja, das sieht noch sehr nach Simon aus, aber du bist Petrus. Ich weiß es. Das ist, wer du bist. Was hat das mit uns zu tun? Dieses, wer bin ich? Wenn er jetzt hingeht und sagt, Simon, Simon, dann ist das eigentlich völlig überraschend. Ein Petrus müsste an der Stelle völlig zusammenzucken und sagen, Meister, die letzten 2 Jahre hast du mich immer Petrus genannt. Warum rufst du mich plötzlich Simon? Und ich habe den Verdacht, dass das mit dem Streit zu tun hat. Sie streiten, wer ist der Größte? Das ist ein Streit um Identität. Wer bin ich? Bin ich der Größte? Anerkennt ihr 11 mich als den Größten? Das ist das Ringen des Simon um Anerkennung. Und in diese Situation kommt dieses Wort. Simon, hallo. Ich weiß, zu wem ich jetzt rede. Ich rede zu dem, der da gerade sich mal wieder wie ein Simon benommen hat. Nicht wie ein Petrus. Und ich sage dir, verstehst du nicht, der Teufel will dich sichten wie Weizen. Und ich bete intensiv, dass du doch deinen Glauben nicht verlierst, wer du wirklich bist. Was ist jetzt die Botschaft? Verstehen wir sie besser? Jesus will sagen, ergreif, wer du in Gottes Augen bist. Wir müssen Gottes Sicht ergreifen und uns weigern, irgendwelchen Lebenslügen aufzusitzen. Dieser Simon lebte mit der Lüge, ich muss um meinen Platz kämpfen. Ich muss ständig bei jeder Gelegenheit beweisen, dass ich der Größte bin. Das ist eine Lüge, weil Gott sagt, hey, du bist Petrus, kannst du alles sein lassen. Diese ganzen Streitigkeiten, dieses ganze Gieren, dieses ganze danach jagen, anerkannt zu werden in einer bestimmten Weise, das ist eine Lüge. Wir müssen anfangen, Gottes Sichtweise, wer wir sind, zu ergreifen. Und die Lebenslügen, die jeder von uns hat, die sehen nur immer alle anders aus. Aufdecken.
da können wir den Herrn bitten, dass er uns dabei hilft. Er ist für uns. Er will, dass unser Glaube nicht aufhört. Er darf nur nicht auf solchen Lebenslügen basieren. Das ist genau, was weg muss. Bitten wir den Herrn, uns zu zeigen, was solche Lebenslügen sind. Ich nenne euch einfach mal zwei Lebenslügen, die ich so in den letzten 12 Jahren bei mir entdeckt habe. Bitte nicht lachen. Sie sind sowas von oberdämlich. Aber ich habe sie geglaubt. Das eine ist, ich habe keine Leiterbegabung. Ich habe keine Befähigung, ein guter Leiter zu sein. Das ist tödlich, besonders wenn du ständig Sachen leitest. Wenn aber tief in mir die Überzeugung ist, ich bin das nicht, das ist fake, die Leute sehen nur nicht wirklich, wer ich bin. Wisst ihr, wie krank das ist? Das macht mich krank, das macht es schwer für den ich dienen soll, weil die permanent nicht genau wissen, woran sie sind. Weil sie manchmal merken, ja, jetzt ist gute Leitung da und jetzt ist er irgendwie wieder völlig versackt. Tödlich für eine sinnvolle Arbeit. Und wie wunderbar, wenn das aufgedeckt wird. Zweite Lebenslüge. Und mit Lebenslüge meine ich wirklich, ich kann hingucken, kann sagen, das begleitet mich mein ganzes Leben. Es ist so tief drin, dass man es nicht sieht, dass man es nicht sofort erkennt. Das ist nichts, was ich bewusst denke. Niemand will wirklich gerne mit mir zusammenarbeiten. Und wenn die das sagen, die kennen mich halt nicht. Und aus müssen sie mit mir zusammenarbeiten. Und in der Situation geht es auch nicht anders. Und gerne schon gar nicht. Und wirklich schon gar nicht. Wie krank. Wisst ihr, wie schwer ich es gemacht habe, Menschen mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich der festen Überzeugung war, das machen sie sowieso nicht gerne. Ist doch irre. Und dann kommen ganz komische Verhaltensweisen dabei raus. Entschuldige, wenn ich so offen bin, aber das, so sehen Lebenslügen aus. Und sie wirken sich aus, immer da und überall da, wo wir eng miteinander unterwegs sind. Und deswegen ist es ein unendliches Geschenk, wenn Gottes Geist uns solche Lebenslügen aufdecken lässt. Und noch ein viel größeres Geschenk ist, wenn man in verbindlicher Gemeinschaft lebt. Weil dann kann man das einbringen. Und wenn das echt ist, dann werden meine Freunde sagen, ja Martin, das erzählen wir dir jetzt schon seit 20 Jahren. Du hörst es nur nicht. Und noch viel wichtiger, wenn man wieder zurückfällt, dann ist es so viel leichter, wenn da Geschwister sind, die das Recht haben zu sagen, hallo, Simon oder Petrus? Oder? Versteht ihr? Lasst uns einander anfangen, die Wahrheit zuzusprechen, wer wir sind. Und das fängt an damit, dass wir Berufene sind, allesamt. Dass wir Kinder Gottes sind, allesamt. Dass wir wertvoll in den Augen Gottes sind. Und wenn ich merke, ein Bruder, eine Schwester in ihrem Selbstwert, in ihrer Wahrnehmung ist an der Stelle gestört, dann weiß ich, das ist eine Lüge, das ist nicht wahr. Dann lasst uns beten, dass es offenbar wird. Wir das ausräumen können. Du musst keinen Tag länger mehr in dieser Lüge laufen. Lasst uns die Wahrheit zusprechen und uns so stärken. Das ist dieses Thema, was hier angesprochen wird. Wer bin ich? In dem Streit ging es um Identität. Wer ist der Größte? Satan sichtet uns, um rauszufinden, wer du wirklich bist. Was ist echt und was nicht? Jesus betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Nämlich der Glaube, dass du Gott vertrauen kannst, wenn er sagt, du bist mein geliebtes Kind, dann ist das Wahrheit. Und die kann ich immer entgegensetzen. Wenn er sagt, ihr seid meine geliebte Gemeinschaft, die einen Platz in meinem Reich hat, hier in Deutschland und darüber hinaus, in der ganzen Welt, dann ist das Wahrheit. Wenn er dir zuspricht, du bist ein Mann, eine Frau des Rechts und du bist gesetzt, in dem Bereich Frucht zu bringen, die bleibt, das ist Wahrheit. Das heißt, in diesem kleinen Dialog, was Jesus sagt, ist, wenn ich es zusammenfasse, er sagt, hallo, Simon, Simon, Vorsicht, aufpassen, du fällst gerade wieder zurück in deine alten Lebenslügen, wer du bist. Wenn du aber ergriffen hast, wer du in mir bist, dann kannst du hingehen und deine Geschwister stärken. Und das ist der dritte Punkt. Dass, wenn wir freigesetzt sind von unseren Lebenslügen, wenn wir mehr und mehr ergreifen, wer wir in ihm sind, dann ist das kein Selbstzweck. Das ist wunderbar, ich kann euch das nur sagen, es fühlt sich großartig an, so ein bisschen Quatsch mal aus dem Leben rauszuräumen, gerade wenn es so lange da war. Aber es ist kein Selbstzweck, sondern es ist dazu da, dass wir hingehen und jetzt die Geschwister stärken. Die Menschen, die er uns anvertraut, neben die er uns stellt, den Nächsten, meinen Mandanten, den Richter, den Gegner, den Menschen in der U-Bahn und natürlich die, die mit uns die Glaubensgenossen und die engste Gemeinschaft, Familie bilden. Wir nutzen die Freiheit, die daraus kommt, dass wir in der Wahrheit stehen, um den Nächsten zu stärken. Das ist das Zeichen, dass wir anfangen, mehr und mehr in der Wahrheit zu leben, dass wir in der Lage sind, den Nächsten zu stärken, ihn aufzuerbauen, ihn groß zu machen. Wir haben das im Sommerkolleg ein wenig eingeübt. Und gestern Abend war der Test, da habe ich gefragt, jeder sollte sich überlegen, mindestens zwei Personen, die er im Laufe dieses Kollegs stärkt, groß macht, erhebt, ohne das auszusprechen. Es tun. Und wenn man es tut, dann merkt man das. Ob mich jemand groß macht oder nicht. Wie der über mich redet, wie er mir begegnet. Wir merken das, wenn jemand für mich ist. Und ich habe gestern Abend gefragt, war ganz gespannt. Wer hat gemerkt, dass er in den letzten Tagen groß gemacht wurde?
Und das haben alle aufgezeigt. Das ist, heißt, die Teilnehmer haben ihre Hausaufgaben gemacht. Das war eine kleine Einübung, aber das soll unser Lebensstil sein. Unser Lebensstil soll sein, dass wir einander groß machen und dass die anderen das merken. Und das ist grandios, wenn wir das tun. Dann stärken wir nämlich einander und tun genau das, was Jesus tut. Jesus sagt, du brauchst den Teufel nicht zu fürchten. Der will euch sichten, der will doch nur, dass das Falsche wegkommt. Hab doch da keine Angst. Du kannst darauf vertrauen, da gibt es einen echten Kern. Und der ist so viel schöner und so viel wunderbarer als das falsche Zeug, was dir so wichtig ist im Moment. Wo du denkst, das müssen doch endlich mal alle sehen. Warum sehen die nicht, was für ein demütiger Mensch ich bin? Das ist so. Und Jesus betet, dass unser Glaube bleibt, nämlich zu ergreifen Gottes Wahrheit. Du bist Petrus, du bist Johannes, du bist Deborah, du bist Elena, du bist mein Kind, du bist die Frau, die ich gesetzt habe, um durch sie Großes zu wirken, auf meine Weise, zu meiner Zeit. Mehr und nicht weniger brauchst du zu sein, als was ich in dir sehe. Und Herr Jesus, wir sind total dankbar und trotzdem können wir es gar nicht genug schätzen, dass du sagst, du trittst für uns ein. Jetzt in diesem Moment. Du trittst ein für uns in den Momenten, wo wir uns verraten, verloren fühlen. Wo wir alles ungerecht finden, wo alles nicht richtig ist. Du trittst für uns ein. Und du sagst, Martin, halte fest an dem, wer du bist. Nichts in dieser Welt hat irgendeine wirkliche, ewige Bedeutung. Nichts. Dass du im Buch des Lebens stehst, dass der Vater deinen Namen kennt und dass ich für dich eintrete, das zählt. Und wir beten dich an, Jesus, und danken.